Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur sind Sven und Alex von Pesco. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo. Schön da zu sein.
Es geht immer los in dieser Sendung mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Da bitte ich euch kurz zu antworten auf Fragen oder ihr müsst Sätze beenden. Es geht los. Solidarität ist?
Das höchste Gut, das wir haben.
Sven? Kann jeder antworten.
Super wichtig, ja.
Okay. Ein guter Musikgeschmack ist?
Vollkommen überbewertet.
Geschmackssache.
Von wem würdet ihr gern den Nobelpreis für verpasste Chancen überreicht bekommen?
Von, okay.
Für alle Zuhörer, die das Album nicht kennen, ist ein Zitat. Das werfe ich euch nicht vor. Ist kein Vorwurf.
Lass mich überlegen. Von Martin Semmelrock.
Von Loriot, wenn er noch leben würde.
Okay. Wer ist für euch ein Verlierer? Vielleicht, wenn ich den Satz anfange, ein Verlierer ist für mich jemand, der...
Ach so.
Wenn man den ganz kurz beendet...
Der die Solidarität total unterschätzt.
Sven ist einfach einverstanden.
Ich bin einverstanden, ja.
So eine einfache Frage, voll eng.
Vermeintlich einfach, ja.
Das nächste Konzert, das ich besuchen werde, ist...
Habe ich verpasst.
Creator, hoffentlich.
Okay. Milch ist für mich.
Milch ist für mich die Basiszutat für Käse und Käse ist der Grund, warum ich, obwohl ich schon seit 20 Jahren Vegetarier bin, es nicht schaffe, Veganer zu werden.
Gehört für mich in den Kaffee.
Okay. Musik ohne Leben ist?
Tot. Musik ohne Leben ist tot.
Wird niemals funktionieren.
Okay. Und ein Leben ohne Musik?
Ist vorstellbar, aber nicht wünschenswert.
Okay, ich würde euch gerne zu Beginn dieser Sendung mit ein paar Sätzen über Punk konfrontieren und würde mal gerne hören, was ihr, inwiefern ihr den Sätzen zustimmt. Und am Ende ratet ihr bestimmt, aus welchem Song diese Sätze stammen. Vielleicht fängt Sven mal an und dann sagt Alex. Punk ist politisch unbequem.
Sollte so sein, ja.
Alex?
Ja, muss so sein, sonst ist es kein Punk.
Okay, Punk ist Existenzialismus pur.
Sven? Achso, oder
Fang du mal an.
Wir können auch abwechselnd machen, dass immer nur eine antwortet. Können wir auch mal.
Nee, sehe ich gar nicht so. Hat nur am Rande damit was zu tun.
Dann Sven, Punk ist coole Klamotten, alles im Lack.
Nee. Punk ist... ist das, was man draus macht und hat nichts direkt mit Klamotten oder Aussehen zu tun.
Okay, Alex, Punk ist ein guter Musikgeschmack?
Um Gottes Willen, ich hoffe nicht.
Sven, Punk ist besoffen, Lieder grölen am Tresen?
Kommt auch mal vor, ja.
Okay. Alex, Punk ist jeden Tag ultra besoffen zu sein?
Ja, in der Zeit von, im Alter von 13 bis 17,5 würde ich das unterschreiben, danach wird's albern.
Okay. Sven, Punk ist Verneinung von Werten und Struktur.
Nochmal bitte.
Punk ist Verneinung von Werten und Struktur.
Teilweise würde ich sagen. Weil Punk ist ja auch, hat ja auch Werte.
Alex, Punk ist um 7 Uhr morgens früh aufzustehen.
Ja, kann schon vorkommen, ja doch. Kann auch ein Punk muss waschen gehen.
Okay. Sven, Punk ist jeden Tag zur Arbeit zu gehen?
Oh, leider nein.
Nee. Und jetzt zum Schluss, ist ja gemein, dass ich euch das die ganze Zeit vorgebe. Jetzt dürft ihr nochmal eine Definition von Punk geben, wenn ihr das möchtet. Welche liegt euch denn am nächsten? Oder was ist für euch am meisten? Was ist für euch am Zutreffen, wenn ihr an Punk denkt?
Ich glaube, das hat sich schon über die Jahre immer mal wieder gewandelt, aber für mich ist das Herzstück des Punk ist dieser DIY-Gedanke. Den gab es immer, den wird es auch immer geben und das ist für mich auch der Grund, warum es Punk auch immer noch gibt. So, wenn keiner was für dich macht, dann mach's selbst. So, und es wird funktionieren oder es kann funktionieren.
Genau, und in dem Zusammenhang auch das tun, was man machen will und wohinter man auch steht. Ne? Das gehört für mich auch dazu.
Weiß jemand von euch von was das für ein, aus welchem Song diese Sätze kommen?
Also den einen oder anderen Satz, der kam mir irgendwie geläufig vor, aber ich kann jetzt nicht sagen, aus welchem Song. Es sind die alle aus
Punk
einem Song.
Ist von, ja, ach so. Genau. Punk ist von den Ärzten aus dem Jahr 1998. Krass. Sehr interessante Antworten, finde ich, von euch zu dem Thema. Inwiefern ist euer neues Album 7, das Ende Januar rauskommt, Punk?
Ich glaube, die Frage, was Punk ist und ob was nicht, die haben wir uns, ich glaube, nach der dritten Platte gar nicht mehr gestellt, sondern wir haben immer wieder gefragt, so, ja, wie weit kann man das ganze Thema ausreizen und wie weit kann man Leute vielleicht auch mit der Musik so ein Stück weit provozieren und im Sinne von, ja, das ist ja eigentlich gar kein Punk mehr und wie lange lassen die Leute uns das durchgehen, so. Und bei Ja, da haben wir das so ein bisschen auf die Spitze getrieben und hier bei dieser Platte haben wir dann gedacht, boah, okay, wir haben alle Experimente, die wir machen wollten, gemacht, jetzt geht's nur um den Song. Und ich glaube, das so zu reduzieren und so ganz einfache, straighte Songs ja irgendwie auf das Album zu packen und auch gar nichts anderes zu wollen, war für mich dann Punk. Und natürlich, sorry, wenn ich das noch ergänze, das jetzt musikalisch und ja, textlich sind wir so klar und so eine klare Sprache und man braucht nichts mehr irgendwie groß zu deuten oder so. Also es ist so alles so klar, die Texte wie niemals zuvor. Und auch das, ja, keine Ahnung, ist für mich auch eher Punk als das Kryptische, was wir viele Jahre lang hatten.
Punk kann ja auch sein, es nicht jedem recht machen zu wollen, auch nicht oder gerade auch nicht den Leuten, die sich jetzt in der Szene rumtreiben. Da gab es dann auch gerade bei der letzten Platte auch ein bisschen Gegenwind von hier und da. Und bis jetzt ist der zumindest mal noch nicht in der Form gekommen, wie ich es jetzt gerade beim ersten Song vielleicht erwartet hätte, den wir rausgebracht haben. Weil der ist ja jetzt nicht so der allerstraighteste Song in Richtung Punk zumindest mal. Da sind zwar keine großen Experimente drin, aber vielleicht doch ein paar Sachen, die man jetzt so im Punk nicht unbedingt verorten würde. Ne?
Vielleicht mal, um alle Zuhörer mitzunehmen, ihr seid ja eigentlich eine Institution im Bereich Punk, aber wir haben viele Zuhörer, die auch gar nicht aus dem Bereich kommen. Wenn ihr euch selber beschreiben würdet, jemand, der euch nicht hört, wie würdet ihr euch selber beschreiben?
Boah, ich würde uns, glaube ich, einfach
vorstellen.
Als Rock Band irgendwie bezeichnen, die von der Einstellung und von dem, wie wir was machen, wahrscheinlich sehr nah an Punk sind. Wobei die Musik würde ich gar nicht so als Punk bezeichnen oder nicht nur als Punk, aber ja, keine Ahnung. Das ist auch total schwierig, finde ich. Für mich ist die beste Punkplatte ist die London Calling von The Clash und gleichzeitig ist das ja gar kein Punk. Also ja. Ich glaube, das ist schwierig. Ich glaube, da haben wir uns auch darüber haben wir uns nie Gedanken gemacht. So. Aber Sven sagt da vielleicht was anderes.
Also ich glaube, so wie sich die Band entwickelt hat, also wir kommen auf jeden Fall aus einem krachigen Punk, ne? Das so ging es halt los und hat sich dann von Platte zu Platte haben wir dann, ja, erstens mal sind wir an den Instrumenten ein bisschen besser geworden und zweitens haben wir immer versucht, von Platte zu Platte uns ein bisschen weiterzuentwickeln oder für uns das Ganze interessant zu halten. Und ist dann, damit sind wir jetzt dort angekommen, wo wir mit 7 jetzt gerade stehen. Ne? Vielleicht. Also ich würde auch sagen, Punkrock-Einfluss, denke ich, kann man immer noch raushören. Auf jeden Fall, aber es ist nicht nur rein musikalisch Punkrock, ne?
Seid ihr in der Vergangenheit oft damit konfrontiert worden, dass ihr in Schubladen gesteckt worden seid, aus denen ihr euch aktiv befreien musstet? Oder habt ihr das Gefühl gehabt, dass das gar nicht so sehr der Fall war?
Ich glaube, wir sind schon immer mal wieder in Schubladen gesteckt worden und daraus hat sich dann relativ früh auch so eine Anti-Haltung entwickelt. So, also ganz zu Anfang durften wir Konzerte nicht spielen, weil wir nicht Punk genug waren. In Hamburg durften wir nicht spielen, weil wir zu asozial waren, so ganz zu Anfang. So, also da irgendwann haben wir dann so gedacht, boah, ey, das ist ja, wenn du dich hier an alle Regeln und an alles halten musst, um akzeptiert zu werden, ja, pff, dann ist das ja auch nicht so unser Ding. Aber das das war jetzt nie, also wir haben das immer mit Humor genommen und irgendwann wurden wir dann auch von den Leuten aus Hamburg eingeladen, dort ein Konzert zu spielen. Also keine Ahnung, aber auch dieses Kokettieren damit, dass wir aus Gimpfweiler, dem kleinsten Ort der Welt, kommen, so das hat ja auch genau diesen Hintergrund, dass man das, ja, das nimmt man wahr, und aber irgendwie ist es jetzt so, ja, man darf sich davon nicht einschüchtern lassen. Also ich bin der Meinung, so du kannst es eh nicht jedem recht machen, also kannst es auch sein lassen. So, und ja, und von daher die Punk-Welt ist ja nicht ohne Vorurteile, und da gibt's ganz viele Leute, die irgendwie so ein bisschen in ihrem Kästchen wohnen und auch eine Zeit lang brauchen, bis die mir was anderes so akzeptieren. Und ja, ich finde, da haben wir uns immer schon relativ freigeschwommen und gefühlt so.
Ja. Ich habe mir gesagt, dass, glaube ich, kein Album ähnlich klingen soll, sondern dass ihr euch auch weiterentwickeln wollt und dass man sich auch vielleicht ein bisschen abheben will von den anderen Alben. Wie kriegt man das über einen langen Zeitraum denn hin? Also, dass das organisch passiert und dass man auch nicht so eine Anti-Haltung entwickelt, vielleicht dieses Album ging eher in die Richtung, wir müssen jetzt mal was ganz anderes machen, oder dass man da eine Balance hinkriegt, die auch organisch wächst. Was sind denn da, ja, ich sag mal, Zutaten, oder was gehört dazu, auch über so einen längeren Zeitraum?
Ich glaube, da entwickelt man, oder haben wir so für uns selbst so ein Gespür entwickelt, so einen inneren Kompass, wo wir wie hinmanövrieren, und der eine oder andere von uns, der hat dann irgendwelche Ideen im Kopf rumschwirren, wo es um was Neues geht, wo wir dann entsprechend dann musikalisch umsetzen wollten oder konnten erst, ne? Also so manche Sachen, oder jetzt beim letzten Album haben wir, das hatten wir vorher noch nie gemacht, haben wir vorher Songwriting-Sessions gemacht, also uns echt Zeit genommen und dann auch mit anderen Leuten, also Kurt Ebelhäuser und Michel Wern, an Songs aktiv gebastelt, wo wir dann auch einen äußeren Einfluss zum ersten Mal in der Form zugelassen haben, sowas zum Beispiel. Und das kann natürlich auch voll nach hinten losgehen, wo wir dann, also das Wichtigste ist am Schluss, dass jeder von uns sagen kann, das ist genau das, was wir jetzt auch uns vorgestellt haben, zum einen, und dass jeder damit glücklich ist, ne? Und das hat bislang immer gut gepasst.
Ich glaube auch, dass wir selbst auch relativ schnell, hatte ich immer das Gefühl, dass wir schnell davon gelangweilt sind, wenn wir glauben, irgendwas zu wiederholen. Das müssen jetzt nie die großen Experimente sein, aber so, es gibt immer mal wieder Songs, wo wir auch lange dran basteln, um irgendwie was Neues zu haben. Aber das auch nie als Selbstzweck. Also oft kommen wir auch auf ganz einfache Songstrukturen nochmal zurück. Ja, also es geht eigentlich immer, bei uns habe ich das Gefühl, es geht immer um den Song und nie um das Experiment an sich. Aber ja, wir versuchen es dann doch immer in erster Linie erstmal auch für uns irgendwie spannend zu halten. Und wir spielen auch immer am Limit. Also mit jeder neuen Platte spielen wir so, was das musikalische Können angeht, immer am Limit. So, das hört man hier bei Sieben, also für uns als Band hören wir das vor allem auch bei Ollo, der da wirklich am Schlagzeug so ein paar total neue Sachen macht. Und ja, also ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir auch gut mit Kurt Ebelhäuser zusammenarbeiten können, der uns da auch immer wieder ans Limit gebracht hat. So, und ja, ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum sich das immer wieder ändert, weil wir uns auch immer ein Stück weit ändern.
So was wie Songwriting. Achso, schön.
Und was auf keinen Fall bei uns passiert ist, wenn jetzt, was weiß ich, die letzte Platte oder die vorletzte Platte, egal welche, ne, wo man sagt, okay, die ist ja im Vergleich zum Vorgänger, war die ja nochmal erfolgreicher, wie auch immer, und jetzt machen wir was, das genau in die gleiche Richtung geht, weil das Kalkül ist, Erfolg damit oder ein bisschen mehr Erfolg oder den Erfolg zu wiederholen. Das, ich glaube, die Haltung, die gibt's bei uns gar nicht, ne? Das ist eher eine Anti-Haltung gegen sowas.
Ja, kann ich mir vorstellen. Es ist auch nicht so leicht. Es ist sowas wie, wenn ihr sagt, wir machen Songwriting-Sessions mit Hilfe von außen. Ist sowas umstritten bei euch in der Band, oder wird das diskutiert, oder ist es eigentlich dann, seid ihr da relativ ähnlich, was dann eine Richtung angeht?
Das war schon, ich glaube, Alex, du hast die, Alex hat meines aus der Erinnerung heraus die Idee, sowas mal zu machen. Und dann wird im Vorfeld natürlich darüber gesprochen und dann, dann wird es einfach gemacht, wenn alle damit einverstanden sind. Und dann, wie gesagt, das ist ja nicht, das ist ja dann ein Experiment, das man macht. Es kann ja sein, dass da überhaupt nichts bei rauskommt. Oder die Sachen, die rauskommen, wo man sagt, ja, das war jetzt ganz nett, aber lass mal. Ne? Kann ja alles passieren.
Ich glaube, das war auch so. Das war auch, glaube ich, eins der ersten Gespräche, die wir dann im Studio geführt haben, als wir zu Kurt und Michel ins Studio gegangen sind, dass wir gesagt haben, also zu dieser Songwriting-Session, dass wir gesagt haben, ey, das ist ergebnisoffen, es ist jetzt egal, was jetzt hier passiert, das ist keine Garantie, dass wir daraus was machen oder dass irgendein Song aufs Album kommt. So. Und ja, von daher war das dann auch relativ locker, also weil... Ja, es gab einfach A, keinen Zeitdruck, B, keine große Erwartungshaltung und nix. Also selbst wenn nichts dabei rausgekommen wäre, wäre das auch für alle okay gewesen. Zum Glück war es dann komplett anders. Also wir sind, glaube ich, mit sechs neuen Songs da raus aus dieser Session. Also praktisch die Hälfte des Albums.
Wie ist es bei euch hierarchisch, oder sag ich mal, textlich-musikalisch? Ist das, bist du, Alex, der die Texte mitbringt und dann wird das diskutiert, oder ist das durchaus auch, dass andere da schreiben, und wie ist das bei euch?
Ja, die Texte zu 95% schreibe ich die schon. Ollo hat auf allen Platten immer mal wieder Texte oder halbe Texte geschrieben, und bei den letzten beiden Platten haben wir Texte auch besprochen. Also da habe ich auch zum ersten Mal, oder ich glaube in den letzten drei Platten vielleicht sogar, die Texte vorab irgendwie an die anderen rundgeschickt, um einfach wissen zu wollen, ob das für die alle klar geht. So, was auch damit zusammenhängt, dass seit den letzten drei Platten die Texte immer klarer wurden und es auch immer mal wieder Zitate, Statements oder Grundaussagen gab, wo ich mich einfach auch rückversichern wollte, dass das okay ist. Also bei Kriegerin ging es ja auch ganz als Beispiel klar um Gewalt gegen Sachen, und ich finde, wenn man sowas als Band dann ja auf Platte packt und live auch singt, dann müssen die anderen, dann reicht es nicht, wenn nur ich das so sehe, dann müssen die anderen das auch so sehen oder zumindest mittragen. Und ja, so gab's dieses Mal auch Himmelhunde als Beispiel, war mir wichtig, mit anderen zu besprechen. Ja, dann gab's auch, also man muss vielleicht noch kurz erzählen, dass wir in der Woche im Studio waren, um den Gesang aufzunehmen, als der Krieg ausgebrochen ist in Russland, also in der Ukraine. Und auf einmal standen dann ganz viele Texte, also ein Text konkret und viele Textstellen, so hast du unter einem ganz anderen Licht wahrgenommen, im Schatten des Krieges, so. Ja, und da mussten wir halt, also da weiß ich, da gab es einige Situationen, wo wir dann drüber gesprochen haben, ja, können wir diese Phrase, können wir diesen Satz wirklich jetzt in der Situation so bringen, oder wird das falsch verstanden, auch wenn kein Song sich irgendwie um Krieg gedreht hat. Aber das war dann, ja, du nimmst auf einmal die ganze Welt anders wahr, und du nimmst auch deine Sprache anders wahr, und da haben wir tatsächlich auch viele Kleinigkeiten in Texten kurzfristig geändert, und ein Text, der wurde komplett geändert. Und ich glaube, das war so, ja, das war mir dann auch total wichtig, dass wir jetzt nichts irgendwie, dass ich da jetzt nicht mit Gewalt meine Texte so durchbringe, und wollte ich mich einfach rückversichern bei den anderen, so.
Ich bin mir nicht sicher, ob du es gesagt hast, Alex, oder ihr ein Statement als Band, dass ihr gesagt habt, wir können rumexperimentieren, wir wollen auch rumexperimentieren, aber wir wollen zwei Sachen sehr direkt klar sein, bei Liebe und bei Politik. Ist das richtig?
Ja.
Oder? Ja. Jetzt ist Himmelhunde euer Opener in dem Album, auf dem Album. Es geht direkt um Liebe. Ich werde mit dem gehen, den ich liebe. Du hast gerade gesagt, das war dir wichtig, auch das in die Band zu bringen, diesen Song. Warum? Und warum war es euch wichtig? Ist es ein Liebeslied? Würdest du sagen, ist es ein Liebeslied, dann das als Opener auf eurem Album zu bringen?
Ja, es ist ein Liebeslied und es richtet sich an einen Mann. Und das war, das ist ja der große Unterschied zu allen Liebesliedern, die wir vorher gemacht haben. So, und da war auch Ollo, der war der Erste, dem ich diesen Text ja, gezeigt habe, und er hat mich dann auch so angeguckt, ey, muss ich was wissen, so, ist da irgendwas anders, so, und dann habe ich gesagt, nee, ist nicht, aber ich fand das total wichtig, oder keine Ahnung, ich weiß nicht, so, das aus dieser Perspektive mal zu betrachten und mich da in diese Situation rein zu versetzen. Und rein textlich ist das für mich auch, für mich jetzt persönlich, eins der stärksten Liebeslieder, weil es so klar ist, die wir je gemacht haben, so. Und das halt aufgrund dieser neuen Perspektive sozusagen. Und aber auch da, wie gesagt, wollte ich zuerst mit Ollo sprechen, weil der mich ja lange am längsten kennt als mein Bruder. Und dann aber auch natürlich mit Sven, weil von Sven ist ja der Song. Also von Sven ist so, ja, die Musik fast komplett. Und mit Flo natürlich auch. Also da, ja, wollte ich das einfach klar haben, so dass das für die auch cool ist. Und das ist es ja, zum Glück. Also da wurde gar nichts geändert in dem Song.
Im zweiten Song auf dem Album Königreich im Himmel, also beide Songs sind jetzt schon veröffentlicht mit auch mit einem Video, finde ich tatsächlich, der ist ziemlich mitsingbar, und das ist ziemlich, weiß nicht, könnte vielleicht, also, passt ziemlich gut, da kommt man gut ins Album rein auf jeden Fall. Es geht ja auch da auch viel um innere Konflikte und auch Gegensätze, zum Beispiel um die Idylle und dass man früh gelernt hat, einer Idylle nicht zu trauen. Wann hast du denn das gelernt, aber wann habt ihr das gelernt, dass man einer Idylle vielleicht nicht trauen sollte?
Ich glaube, was heißt, ich weiß, wir kommen alle vom Dorf, und von daher ja, kennen wir die Idylle und wissen auch, ich weiß nicht, seit wann wir das wissen oder seit wann, das ist bei jedem wahrscheinlich auch verschieden, aber das so, der ist ja autobiografisch, der Text, will ich mal sagen. Und also ich glaube, bei mir hat das schon ziemlich früh angefangen, noch so im Kindesalter, dass ich so zunächst so bei meiner Tante gedacht habe, wieso ist die mit ihrem Mann zusammen? Der ist, also die verstehen sich gar nicht, und der ist auch echt strange, der Typ. So, ich weiß da, keine Ahnung, da war ich in der Grundschule, da habe ich die das auch gefragt. So, ey, was stimmt hier nicht? Und so nach außen hin alles toll. Und irgendwann war das dann in meiner Familie oder ja, in meinem Elternhaus war das dann ähnlich. Dann haben wir das Ganze natürlich noch viel krasser mitgekriegt. Und so diese zwei Welten, so nach außen ist die heile Familie, und nach innen stimmt halt vieles nicht so, und es oft dauert das Jahre, bis es dann so nach außen tritt und bis sich wirklich was ändert. In manchen Fällen ändert sich sogar nie was. Und ja, von daher würde ich sagen, das ist schon so eine Erfahrung, die wir früh gemacht haben. Also ich rede jetzt für Ollo und mich, bei den anderen müssen die das ja sagen. Aber ich glaube, es hat einfach auch viele Jahre gedauert, bis ich darüber singen konnte und darüber einen Text schreiben konnte. So lange Zeit war das halt, also ich habe immer darüber geredet, aber halt nicht, aber nur mit Freunden und mit Leuten, die mir nahestehen. Und darüber einen Song zu machen, das hat schon ein paar Jahre gebraucht. Also das hätte ich auch nicht, vor 10 Jahren hätte ich das nicht machen können.
Ja, also ich denke, bei mir im Umfeld und auch in der eigenen Familie gibt es da auch hier und da ähnliche Fälle, wo du sagst, okay, alles ist schön und gut, aber ja, meine Sandkastenfreundin beispielsweise von der anderen Straßenseite, das war's ähnlich. Also da war es nach außen hin, war alles heile Familie, und der Vater, der war halt so ein Familientyrann letzten Endes, ne, und hat da vieles kaputt gemacht, aber trotzdem bis zum Lebensende sind die zusammengeblieben. Ne? Da hat sich's dann nicht geändert in dem Sinne. Und sowas zieht sich ja, ich glaube, wenn man da in die Tiefe geht, da merkt man, dass überall es hinter der Fassade gibt's schimmlige Ecken. Ne?
Ich finde, was sich so ein bisschen durchs Album zieht, beziehungsweise was immer so ein bisschen durchscheint, wieder dieses, ich fühle mich eigentlich zwischen vielleicht, oder ich fühle mich unten ganz wohl, ich fühle mich auch zwischen bei Verlierern ganz wohl, ich fühle mich, ich sing, glaube ich, einmal zwischen Altglas und Verlierern, da fühle ich mich wohl. Inwiefern hat sich das denn, diese Attitüde, vielleicht im Laufe der Jahre auch bei euch verändert. Ich glaube, wenn man älter wird, vielleicht auch Kinder bekommt, ändert sich ja vielleicht sowas auch, aber so ein Verhältnis zu Wörtern wie, was ist ein Verlierer? Warum fühle ich mich bei denen besonders wohl oder vielleicht auch wohler als bei Menschen, die ihr in dem Song Mailand vielleicht beschreibt oder meint? Wie hat sich das bei euch entwickelt und warum ist es euch so wichtig, das zu äußern auf der Platte?
Ja, also das hat so der Song 14 Cola-Kracher, aus dem dieses Zitat mit dem Altkasten und den Verlierern ist, der hat so ein bisschen diesen Hintergrund, dass wir, auch oder ich und Ollo, den Zugang zu Punk und zu Punk-Leuten, also gar nicht zu der Musik, aber zu Punks, irgendwie gefunden haben in so einer Zeit, in dem wir auch so ein bisschen entwurzelt waren. Und da haben wir diesen Zugang, wir wurden da mit offenen Armen empfangen. Und das waren, das waren dann total so ein Haufen von unterschiedlichsten Leuten. Also es waren so Skater-Typen, so Metal-Typen, so junge Alkoholiker, würde ich mal sagen und so. Aber das war auf jeden Fall so eine Clique und so eine Gruppe, die offen waren für alle Arten von, ich sag mal, Losern. Das blieben nicht alle Loser, aber zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich schon so gedacht, boah, hier treffen sich so die Außenseiter. Und das war für mich auch irgendwie so immer eine große Stärke der Punk-Szene, dass man Leute nicht aufgrund von Äußerlichkeiten oder Status oder sowas nicht ausgegrenzt hat. Und da habe ich so in den letzten paar Jahren auch schon immer mal wieder so zumindest mal Gefahren gesehen, dass es gewisse Punkkreise gibt, die auch sehr elitär sind und sagen, du musst das und das kennen, du musst das und das wissen, du musst so und so diese Bildung haben, sonst kannst du nicht dazugehören in unserem Club. Und Bildung und alles, und das ist alles total wichtig, darum geht's nicht. Aber mir war dann irgendwie total, wo ich gedacht habe, ey, wir können hier nicht Leute ausschließen, die vielleicht keine Chance hatte, diese Bildung zu erreichen oder das zu erreichen oder so schlau zu sein. Und damit habe ich so ein bisschen eine ganz große Stärke der Punk-Szene in Gefahr gesehen oder meiner Punk-Szene oder meinem Verständnis, was für mich diese Szene ausmacht. Und genau davon handelt dieser Song und das sehe ich auch nach wie vor so und das meine ich auch, also ich bin dann lieber oder ich kann mir gut vorstellen, mit Leuten auch Zeit zu verbringen, mit denen ich halt jetzt nur zu 70% die Werte teile, aber trotzdem kann ich die akzeptieren als Teil dieser Szene und man muss jetzt nichts vorlegen, damit du Teil dieser Szene sein kannst. So, und ich kann eine Person auch in einer Sache ablehnen und trotzdem akzeptieren, dass sie Teil dieser Szene ist und diese mit offenen Armen empfangen. Und so dieses elitäre Bewusstsein, das fand ich immer, dass das in der Punk-Szene nicht vorhanden war oder viel weniger vorhanden war als jetzt bei den Leuten, die, keine Ahnung, Tennis spielen oder irgendwas ganz anderes machen. Das fand ich immer eine große Stärke. So, und da hoffe ich, dass es die weiterhin geben wird.
Sven, willst du noch was? Nee. Du meldest.
Ja, also mir geht's so, ich fühle mich auch in so Kreisen und da habe ich auch so meine Erfahrungen gemacht, ne? Also mit Leuten oder Kreisen, die sich als elitär verstehen und andere, die jetzt in der Bildung oder Status nicht mithalten können, die deswegen ausschließen oder diskriminieren, das geht mir total gegen den Strich und ist so was, wo ich mich null wohlfühle. Ne? Ich meine, von uns ist ja auch keiner blöd, aber trotzdem geht es ja darum, die Mitmenschen, jetzt scheißegal, ob das jetzt ein Punk ist oder hat für mich auch jetzt erstmal nichts mit der Punk-Szene zu tun, sondern einfach mit dem Miteinanderleben, ne? Dass man sich gegenseitig akzeptiert und respektieren kann, ne? Das finde ich wichtig.
Ich finde es ganz spannend, widerlegt mich bitte, wenn in dem Song von unten nichts Neues, wo die Frage stellen, wenn wir falsch sind, knüpft eigentlich vielleicht auch so ein bisschen daran an dieses, so falsch können wir gar nicht sein, die anderen sehen ganz schön müde, also die scheinbar glücklich sind, die sehen ganz schön müde aus. ist das diese Beschäftigung mit was ist falsch und was ist richtig für euch oder dieser Vorwurf auch vielleicht, was jungen Menschen, der oft jungen Menschen gemacht hat, du bist falsch, du bist nicht gut, wie du bist, sondern ändere dich mal, pass dich mal an, dass euch ein, dass das ein Gedanke ist, der da auch wieder auftaucht?
Also diese Verbindung von den beiden Songs, gerade in dem Zitat, sehe ich auch so. Ja, ich glaube auch, was hier auch eine Rolle spielt, wenn du das Verhältnis von alt und jung so sagst, so, das sehen wir genauso im Sinne von, ja, wir machen das jetzt auch schon 25 Jahre und sind auch nicht mehr die Jüngsten so, aber wir sind, wir sehen uns da kein Deut besser als die Jungen. Also wir warten da auch immer drauf, dass von den Jungen irgendwas kommt, die irgendwas viel besser machen oder ganz anders machen wie wir. Und also das hat von uns auch keiner irgendwie so einen herablassenden Blick auf die Jungen. Im Gegenteil. Also ich meine, Ollo ist Konzertveranstalter, veranstaltet auch immer wieder junge Bands. Wir als Label veröffentlichen, sind immer auf der Suche nach jungen Bands und gucken auch, dass wir da irgendwie unterstützen. Wir nehmen junge Bands mit auf Tour und ja, freuen uns eigentlich immer total, wenn irgendwelche junge Bands nachkommen. So, und von daher, ja, kann ich das so unterschreiben.
Also das war jetzt auch nicht, dass ihr der Eindruck, dass ihr herablassend auf die herabschaut, sondern eher, dass es auch ermutigend ist, aber dass man sich das auch als Erwachsener stellen kann, die Frage. Sven, du hast gerade gesagt, oder ihr habt auch gesagt, dass es schon auch das musikalisch, sag ich mal, anspruchsvollste Album ist von euch, oder wo ihr euch am meisten vielleicht ausprobiert habt. Du hast auch gesagt, dass neue Fähigkeiten dazu kommen, dass ihr einfach besser geworden seid. Was würdet ihr denn sagen, ist musikalisch am gelungensten an dem Album? Und vielleicht könnt ihr auch nochmal sagen, wie kommst du denn zu einem Instrumental auf dem Song? Zug ausweichen heißt es. Ja, die beiden Fragen.
Da würde ich Sven den Vortritt lassen.
Okay. Also ich würde mit dem Instrumental, zu dem Instrumental, ich habe so einen Hang zu Ennio Morricone, der die ganzen Spaghetti-Western vertont hat. Und ich weiß nicht, viele Bands haben ja irgendwelche Intros von dem laufen lassen. Ich glaube, die Ramones sind immer zu Ennio Morricone aufgelaufen oder Metallica auch seit Jahren. Und ich finde das, was der so gemacht hat, finde ich total großartig. Und ich habe nicht nur auf dieser Platte, auch auf den alten Platten immer wieder mal so ein paar Takte Instrumentalsachen gemacht. Und hier habe ich zum ersten Mal dann, auf der Platte dann auch zum ersten Mal Streicher drauf waren, wollte ich dann hier, habe ich dann auch mit Streichern experimentiert und habe das dann so zusammengebastelt und den anderen vorgestellt und die fanden es erstmal alle cool. Dann haben wir hier und da noch ein paar kleine Anpassungen gemacht und ich bin echt glücklich damit, wie das klingt. Und ich fand es auch eine schöne Überleitung zu dem Song dann von unten nichts Neues.
Inwiefern, wie kamst du dem Titel zu ausweichen?
Der Titel ist eine Anspielung. Oder bin ich, der Titel ist.
Das habe ich. Ich habe es nicht verstanden.
wir hatten ja immer mal wieder Zitate und Anspielungen auf Goonies, Stand By Me und Zug ausweichen ist sozusagen ein Zitat aus Stand By Me.
Ah, okay.
Die Kinder, gibt's ja eine Szene, in der die Kinder einem Zug ausweichen und also Corey Feldman, der Schauspieler, sagt dann, ey, lass uns Zug ausweichen spielen und ja.
Sag ich mal, bei Texten von anderen zu oder Ausschnitte von Texten von anderen einzubauen oder von anderen Künstlern, das finden sich ja immer wieder bei euch. Zum Beispiel auch auf diesem Album geht es in einem Lied um True Love Will Be Found. Was ist denn eure Verbindung von In the End, Daniel Johnston? Was ist denn eure Verbindung zu diesem Künstler? Und warum war euch das wichtig, dieses Zitat auch aufzunehmen?
Also das ist ja der Pre-Chorus oder die Bridge aus dem Song Daniel und Hermes. Und Daniel und Hermes behandelt zum einen Daniel Johnston, wie du richtig festgestellt hast, und zum anderen Hermes Fettberg. Und das sind beides Leute, für die, zumindest mal in meiner Wahrnehmung, die aus ähnlichen Gründen ihre Kunst gemacht haben oder immer noch machen. Also Hermes Fettberg lebt ja noch und schreibt nach wie vor auf seiner Schreibmaschine so eine Kolumne und die wird dann von einem Bekannten von ihm ins Internet gesetzt und vielleicht kurz als Hintergrund, ich wusste gar nicht, dass der noch lebt und irgendwann habe ich dann so, das ist noch erst ein paar Monate bevor die Platte eingespielt wurde, habe ich das so mitbekommen, dass Hermes Fettberg noch lebt und jeden Tag eine Kolumne schreibt oder annähernd jeden Tag eine Kolumne schreibt und da war ich so baff, weil ich fest davon ausgegangen bin, dass der nicht mehr lebt und er ist auch total, also ganz tragische Geschichte, total verarmt und ja, lebt halt in meines Wissens immer noch in Wien und schreibt halt täglich diese Kolumne. So, und dann habe ich gedacht, boah, krass. So. Und das wiederum ist so ähnlich, wie das bei Daniel Johnson der Fall ist, der ja auch meines Wissens bis zuletzt auch Songs gemacht hat und die auch veröffentlicht hat. Ja, auf Tapes oder auf ganz kleinen Label. Also der ist ja nie mit seiner Musik irgendwie so richtig erfolgreich geworden, auch wenn Kurt Cobain Fan von ihm war und durch das T-Shirt Daniel Johnson auch ein bisschen bekannter wurde. Und im Studio, während wir im Studio waren bei dieser Songwriting-Session, haben wir ein Video von Daniel Johnson geguckt, bei dem er, das war ein paar Jahre vor seinem Tod, mit einer anderen Band, ich komme gerade nicht mehr drauf, welche Band das war, im Fernsehen aufgetreten ist und hat einen Song gespielt. Und ja, das war so, in dem Moment, es war ja dieser Krieg, nee, Quatsch, das war nicht dieser, egal, es war die Songwriting-Session, wir waren alle fertig, abends haben wir dieses Video geguckt, da war ich so ergriffen davon, dass Daniel Johnson auf der Bühne steht, hält zitternd so dieses Textblatt hin und wartet noch nicht mal, bis der Song zu Ende ist, bevor er die Bühne verlässt und so ultra schüchtern und das ist so ein guter Song, so ein Mega-Song und ich glaube, das war der Moment, der so in mir gewabert hat, so bis der Text dann fertig war und dann, also, da war dann die erste Strophe und dann kam halt das mit Hermes Fettberg noch so dazu und ja, das ist genau wie bei Rocky Erickson oder ähnlich wie bei Rocky Erickson ist es so, dass ich glaube, dass diese Leute das nur aufgrund der Kunst machen oder um irgendwas zu schaffen und nicht um erfolgreich zu sein oder um das irgendwie der Welt zu präsentieren oder irgendwas anderes damit zu erreichen, außer die Kunst selbst. Und das ist so, ja, keine Ahnung, für mich dann so die Höchstform der Kunst, wenn du weißt, du erreichst damit nichts und du bekommst nicht mal viel Aufmerksamkeit und du machst es trotzdem. Warum machst du es dann? Also dann machst du es der Kunst wegen und ja, besser geht's nicht.
Nur kurze Frage, weil ihr gesagt habt, auch im Kontext des Krieges habt ihr bei manchen Texten nochmal überlegt, den Titel Von unten nichts Neues als Anlehnung Im Westen nichts Neues, war das auch diskutiert oder nicht?
Nee.
Oder war das gar nicht so?
Das war... Klar, ist halt ein Kriegsroman, aber diesen Song Im Westen nichts Neues, beziehungsweise die Anspielung darauf, das gab es auch schon, ja, das war der erste Song tatsächlich nach Jade, der fertig war. Und genau, also das war in dem Sinn keine Kriegsanspielung oder so.
Sven, jetzt habe ich gerade dir die Frage gestellt nach dem Zugausweichen, aber die zweite Frage war, was würdet ihr sagen, ist musikalisch am gelungensten? Da habe ich dich gar nicht mehr antworten lassen. Vielleicht könnt ihr beiden noch was dazu sagen. Was würdet ihr sagen, ist am gelungensten an diesem Album musikalisch?
Meinst du jetzt, also...
Wo ihr sagt, da seid ihr am... Stolz, vielleicht ein blödes Wort, aber da freut ihr euch am meisten vielleicht über die Weiterentwicklung, da sind wir auf jeden Fall besser geworden, sind wir näher an dem Pasco, sind wir sehr nah an dem, was wir haben wollen, so. Dem näher gekommen
auch. Rein von den Songs, wie ich die jetzt bewerten würde, wie sie mir gefallen oder nicht gefallen, würde ich sagen, das sind die alle mehr, auf einer Höhe, ne? Die simplen, die, also da habe ich jetzt keinen Liebling, aber musikalisch gelungen wo man so eine Weiterentwicklung erkennt, würde ich jetzt sagen, ist Himmelhunde ist da auf jeden Fall aus meiner Sicht zumindest mal mit dabei, weil der auch so ein paar für uns, finde ich, untypische Parts hat. Und dann würde ich sagen Mailand als so eine Überraschung, Überraschungssong, der uns da auch fordert. Das sind so meine zwei.
Also wenn ich das ganze Album irgendwie beschreiben müsste, warum es irgendwie das vielleicht das reifste ist oder das ja das Besonderste vielleicht ist, würde ich jetzt keinen einzelnen Song rauspicken wollen, sondern für mich ist es, weil das entspannteste Album war in der Entstehung. Also es gab hier echt kein oder ganz wenig Zank oder Diskussion um irgendwelche Parts oder Songs. Es gab keinen Druck, es gab nichts. Also ich glaube, das Album ist wirklich so aus dem Bauch raus entstanden, ohne irgendwie andere Ziele oder irgendwas zu haben. Also wir hatten Zeit nach Jade, also Jade war noch nicht alt, dann kam Corona, wir hatten diese Zwangspause und in dieser Songwriting-Session wussten wir, es ist komplett egal, ob wir jetzt hier mit Songs rausgehen oder nicht, das hatte ich eben schon mal gesagt, so, aber ich glaube, diese Entspanntheit oder dieses locker mit den Songs umgehen hat sich dann von dieser Songwriting-Session auf die komplette Platte irgendwie übertragen. Vielleicht bei den Texten nicht unbedingt, aber so musikalisch war das alles irgendwie, war das super entspannt. Und das hatten wir, glaube ich, vielleicht bei der Disco-Pistole, bei der ersten Platte, aber seitdem hatten wir das nie wieder in dieser Form. Und ja, das ist für mich das Besondere.
Was würdet ihr sagen, inwiefern hat euch diese Songwriting-Session verändert? Also ich finde, es sind sehr griffige, kurze, sag ich mal, vielleicht auch Zweizeiler, die man völlig nicht anstrengen und man könnte drüber diskutieren, man wüsste genau, was gemeint ist. Es ist trotzdem irgendwie auch lyrisch verpackt. Was würdt ihr sagen, wie hat es euch verändert? Beeinflusst?
Also ich glaube, rein musikalisch haben wir da schon auch alles mal so ganz einfache Sachen. Wir haben so eine typische Standard-Akkordfolge, die wir immer mal wieder verwenden und das, was auch für jeden von uns okay ist. Aber die haben wir hier ein paar Mal durchbrochen. Ne? So, da haben wir irgendwie gedacht, ah ja, das geht auch, so kann man auch einen Refrain machen oder eine Strophe. So, das hat zwar irgendwie ein bisschen gedauert oder hat sich ein bisschen ungewohnt angefühlt. Aber dann hat es dann doch funktioniert. Also ich glaube, was haben wir auf jeden Fall aus dieser Session mitgenommen oder gelernt vielleicht?
Ja, das und ich fand es halt interessant, weil man dann so mit Songfragmenten angekommen ist, aus denen wir dann gemeinsam einen Song gebaut haben und was da dann letzten Endes, wie sich das entwickelt hat und was dann am Ende dabei herausgekommen ist, fand ich super interessant. Also das hatten wir halt vorher noch nie, dass wir, wenn wir ins Studio gegangen sind, dann waren die Songs eigentlich alle komplett fertig, was so die Strukturen und so weiter anging und wo kommt was, wo wird was gespielt, dann sind vielleicht noch so Kleinigkeiten geändert worden, aber das war's dann. Ne? Und hier hatten wir zum ersten Mal so Experimentiermöglichkeiten hatten uns ja da extra Zeit für genommen. Also wir haben uns dann da, weiß nicht, zwei Wochen, ich weiß schon gar nicht mehr genau, wirklich nur darauf konzentriert und nur da Zeit für gehabt und uns darauf fokussiert. Das fand ich auch super. War halt auch anstrengend, aber auch super interessant.
Zum Schluss gäbe es zwei, also ihr dürft gleich noch dem Mädchenkulturpublikum ein Buch und einen Musiktipp mit auf den Weg geben. Zum Schluss zum Album würde ich euch gerne nochmal fragen, gibt es zwei Zeilen, die ihr, die eure Lieblingszeilen von dem Album sind? Vielleicht gibt es auch nur ein oder eine, zwei, die für euch besonders schön ist oder bedeutend. Und wenn ja, warum?
Also für mich gibt es auf jeden Fall mehrere. Ich überlege jetzt gerade, was so meine Lieblingszeile
ist. Ändert sich wahrscheinlich auch, aber vielleicht momentan.
Also, ich werde mit dem gehen, den ich liebe, finde ich auf jeden Fall schon mal finde ich, schon mal alles gesagt. So, so scheiß auf alle Konsequenzen, ich mache das jetzt und es ist richtig, dass ich das mache. Das finde ich schon sehr stark so. Auch wenn es nicht ganz von mir ist, aber es ist ja schon Anlehnung an, ich glaube, an irgendwas von Nietzsche, aber egal, also er hat das nicht genauso gesagt, aber so ähnlich. Das genauso wie dieses, dass man früh lernt, Idyll nicht zu trauen, finde ich auch persönlich stark. Und Sachen sind Sachen, die essen Seele auf, mag ich auch gern. Und My Skills Will Never End in dem Zusammenhang von Grüßt Eve, finde ich im Zusammenhang mit dem Song, im Kontext des Textes auch gut.
Ja, waren jetzt schon viel dabei. Also ich hätte jetzt auch den von Himmelhunde genannt und Die Elite fickt die Elite. Finde ich auch gut.
Der Schluss, ne, bei euch gleich. Auf dem letzten Song.
Ja.
Sehr gut. Sehr gutes Album, finde ich. Man sollte auf jeden Fall reinhören. Am 27.01. erscheint es, ist richtig?
Ja.
Am 27.01. erscheint es. Zum Schluss dürft ihr dem München Kulturpublikum einen Musiktipp und einen Buchtipp mit auf den Weg geben. Vorher möchte ich aber wissen, Alex und Sven, warum möchte Alex den Nobelpreis für verpasste Chancen von Martin Semmelrogge entgegennehmen und du von Loriot?
Also Loriot finde ich halt, das war jemand, der Humor gemacht hat auf eine spezielle Art, ohne wie soll ich sagen, Leute kaputt oder fertig zu machen. Also so auf Kosten der Gesellschaft, würde ich mal sagen, hat der Humor gemacht. Und heute werden ja teilweise persönlich irgendwelche Leute durch den Kakao gezogen, und auf übelste Art. Das finde ich nicht gut. Und deswegen kann ich über seine Witze heute immer noch gut lachen. Ne? Und manche Sachen, die heute so abgefeiert werden, kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Deswegen finde ich fand ich den einfach toll und finde ihn immer noch toll.
Ja, bei mir ist es so, als du das verpasste Chancen genannt hast, da musste ich irgendwie an so vermeintliche Loser oder Weirdos denken und da und die teilweise halt auch total faszinierend sind und auch nicht in allem, was sie machen, aber in vielen. Und da ist in meinem Geiste Martin Semmelrogge aufgepoppt. So. Und das ist der Grund.
Okay. Wenn ihr mögt, dürft ihr ein Buch und ein Album oder einen Song empfehlen. Gibt es da was, was ihr jemandem nahelegen möchtet?
Also ich finde die letzte Platte von The Last Gang finde ich super. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie die im Detail heißt, aber die finde ich eine klasse Platte. Es sind ein paar richtig gute Songs drauf.
Gibt es auch noch ein Buch, was du...
Ah, ich bin jetzt so die Leseratte.
Okay, dann nenne ich zwei.
Dann macht Alex zwei, ja.
Ja, also Musik würde ich nennen, weil ich es oft gehört habe, die Manta Pain is Forever, also die neue oder die aktuelle, wird ja von Die Hard Manta-Fans jetzt nicht so gefeiert. Ich finde es aber mega gut, war mein Zugang zu Manta, also kann ich total empfehlen. Dann Bücher, da würde ich sagen, dass wirklich eins der allerbesten Bücher, das ich in den letzten Jahren gelesen habe, ist von Sam Thompson, der Junge, der mit den Wölfen spricht. Ist, glaube ich, eigentlich ein Jugendroman oder vielleicht sogar ein Kinderbuch, aber es ist mega gut. Also jeder, der das so nicht kennt, total Empfehlung. Also es ist beste Schreibe, die ich seit Jahren gelesen habe. Und aktuell lese ich noch Nicolas Mathieu, Wie später ihre Kinder. Das ist so ein Coming-of-Age-Roman aus Frankreich, spielt in den 90ern. Und ich bin noch nicht ganz durch mit, aber auch super gut, kann ich auch empfehlen. Ist aber auch schon ein bisschen älter.
Ganz herzlichen Dank, dass ihr zu Gast wart heute, Alex und Sven von PESCO. Alles Gute für euch. Schön, dass ihr dabei wart.
Danke, hat Spaß gemacht.